Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Ich muss mich ganz kurz räuspern, bevor ich anfange. Es ist der 3. Dezember 1904. Es ist kalt und windig draußen. Können wir uns jetzt vielleicht gerade noch nicht vorstellen, aber bald ist es bei uns auch soweit. Ein Jugendlicher steht vor einem Richter und wartet auf seine Verurteilung. Bevor dieser Richter seine Entscheidung trifft, kommt ein Anwalt, Ernest Kalter, ein Anwalt des Sondergerichtshofs der Stadt New York, und macht einen Einwand. Er sagt, es gibt nur einen möglichen Weg, diesen Jungen zu retten. Und das ist ein ernsthafter, wahrer Mann, der sein großer Bruder sein will. Sich um ihn kümmern, ihm helfen, es richtig zu machen, dem kleinen Jungen das Gefühl zu geben, dass es wenigstens einen Menschen in dieser großen Stadt gibt, der sich darum persönlich kümmert und interessiert ist, ob dieser Mensch lebt oder nicht. Ich rufe einen Freiwilligen an. In dem Moment stand ein Mann auf und sagt, ich bin der Freiwillige. Das ist der Moment, wo in New York eine Organisation entsteht, sie heißt Big Brothers and Sisters, und es ist eine Organisation, die Mentoring macht, die ältere Menschen und jüngere Menschen zusammenbringt, vor allen Dingen sich um Jugendliche und Kinder in sozial schwächeren Familien kümmert und ihnen einen großen Bruder und eine große Schwester zur Seite stellt. Mich berührt diese Geschichte total, weil ich, wie ich vorhin ja schon erwähnt habe, sehr gerne mit Jugendlichen unterwegs bin. Aber es berührt mich auch, dass es da einen Menschen gibt, der sagt, hey, ich sehe in diesem Jugendlichen etwas und ich weiß, dass ich ihm helfen kann. Wie großartig ist das? Wir finden das ganze Konzept von Mentoring in unterschiedlichen Bereichen und ihr habt ja durch einen Gemeindebrief und andere Sachen bestimmt auch schon viel davon gehört, dass es aus der Odyssee kommt von Odysseus, der seinen Sohn abgegeben hat an Mentor und Mentor hat sich um ihn gekümmert in der Zeit. Daher kommt dieses Wort überhaupt erst. Aber wir finden das auch im Mittelalter schon. Da wurden die Jungen zur Knappenausbildung geschickt und haben gelernt von ihrem Lehrmeister. Mädels wurden ganz oft von älteren Damen in die Gesellschaft eingeführt. Also das ist nichts Neues und ich erzähle euch auch nicht viel Neues. Also mal gucken, was ich so erzähle, aber es ist etwas, was es schon sehr, sehr lange gibt. Und auch in der Bibel finden wir das Thema und sehen das immer wieder. Es gibt den Rabbi, der hat seine Lehrlinge dabei, seine Leute, die von ihm lernen wollen. Und ich möchte euch heute von einer Person erzählen, von der ihr sicherlich schon gehört habt, aber die mich mega fasziniert. Ist vielleicht einer meiner Lieblingspersonen in der Bibel, auch in der Kombination, weil es nachher um zwei Leute geht. Es ist Josef Barnabas. Barnabas wurde in Judäa geboren und man kann aus seinem Namen schließen, dass er daherkommt. Er ist in Zypern aufgewachsen und hat hebräische und griechische Wurzeln. Was ganz spannend ist und was bei ihm auch ich finde sehr, sehr interessant ist, dass sein Name bedeutet Sohn des Trostes oder der andere ermutigt. Genau, wir lesen in Apostelgeschichte 4, Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Also Barnabas war selber kein Apostel, aber er hat sich gedacht, und ich weiß nicht warum, aber er war anscheinend sehr, sehr gottesnah. Er hat sein ganzes Hab und Gut verkauft und es den Aposteln gegeben. Es war ihm total wichtig, das alles abzugeben. Er war ein Mann Gottes. In der Zwischenzeit passiert was. Also Barnabas gibt das diesen Aposteln und das ist in der Apostelgeschichte. Und in der Zeit, also parallel, bekehrt sich Paulus, also noch Saulus, bekehrt sich, und ist dann in Damaskus. Und wie man Paulus ja kennt, kann er irgendwie seinen Schnabel nicht halten und muss mit den Juden über Jesus reden, über den Messias. Das ist ein bisschen problematisch, weil die Juden das nicht so gerne hören wollen. Also fangen sie an, ihn oder wollen ihn dann umbringen. Er muss dann nach Jerusalem fliehen und in Jerusalem möchte er sich gerne den Jüngern anschließen. Das ist aber ein Problem, weil die Jünger ja von Saulus gehört haben, dass er sie umbringen will. Und ihr müsst euch das vorstellen, also er steht da und sagt, hört mir zu, Jesus ist der Messias. Und die Jünger denken sich, warte mal kurz, also du wolltest uns gerade umbringen, jetzt erzählst du uns, dass er der Messias ist, das kriegen wir nicht zusammen. Und sie haben gesagt, wir fürchten uns vor dir und wir wissen nicht, also wir nehmen dich nicht auf. Und dann kommt Barnabas. Barnabas, also das Apostelgeschichte 9 steht das, als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen. Aber sie hatten halt alle Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass er jetzt auch ein Jünger Jesu war. Da kam ihm Barnabas zur Hilfe. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie Saulus auf seiner Reise nach Damaskus den Herrn gesehen und wie der Herr mit ihm gesprochen hatte. Außerdem berichtete er ihnen, wie er unerschrocken Saulus dann in Damaskus im Namen Jesu aufgetreten war. Von da an ging Saulus bei den Christen in Jerusalem aus und ein. Und auch hier trat er unerschrocken im Namen des Herrn auf. Also für mich ist das eine meiner Lieblingsstellen, weil ich mich frage, was geht da bei Barnabas vor? Was ist bei Barnabas los, dass er sagt, hey, ich stelle mich jetzt vor diese Jünger oder vor die Apostel und sage, dieser Typ neben mir ist jemand, der Christus folgt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Barnabas das von sich aus irgendwie geschnallt hat, also verstanden hat. Ich glaube, dass er einen Ruf Gottes hatte, der ihm gesagt hat, hey, ich sehe in Paulus mehr als alle anderen. Und Barnabas hat was in Paulus gesehen, was kein anderer sehen konnte. Keiner, der schon Apostel war, der im Wort Gottes auch vertieft war, die haben das nicht gesehen. Aber Barnabas hatte eine Offenbarung anscheinend. Hatte irgendwas von Gott, was er ihm gesagt hat und gesagt hat, ich sehe was in Paulus, ich sehe Potenzial in Paulus, also geh hin und führe ihn ein. Und es war super wichtig, in diese Gemeinschaft dazuzugehören. Wenn man außerhalb dieser Gemeinschaft stand, stand man nicht gut da. Aber Paulus war auf einmal ein Nachfolger geworden. Und das hat Barnabas gesehen. Und ich finde es sehr beeindruckend. Und mich beeindruckt da in diesem Falle die Beziehung, die Barnabas anscheinend zu Gott hatte und auf den er gehört hat. Er wusste, dass Paulus dafür berufen war, den Juden das Evangelium zu bringen, aber auch insgesamt das Evangelium an die Menschen zu bringen. Damit hat Paulus leider nicht aufgehört. Der hat immer weitergemacht und auch dann kam er wieder in Schwierigkeiten. Also sie haben sich quasi gerade kennengelernt, Barnabas und Paulus. Und dann fängt Paulus wieder an, über das Evangelium zu reden, was ja schön ist. Aber die griechischen Juden, die wollten das nicht hören und wollten ihn umbringen. Also muss er wieder fliehen und geht alleine aber nach Tarsus. Also die Wege trennen sich von den beiden wieder. Aber so soll es nicht bleiben, sie kommen wieder zusammen. Es gibt wieder eine Begegnung und zwar in der Apostelgeschichte 11 finden wir das. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubten und sie sich dem Herrn zuwandten. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Also in Antiochia gab es quasi eine Erweckung. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Also Barnabas geht los in eine Gemeinde, fängt dort an, auch weiterzuarbeiten und es wurden immer mehr. Also er sieht, es ist einfach richtig viel Arbeit und ich brauche jemanden, der mir helfen kann. Und er geht dann nicht hin zu jemand aus der Gemeinde und sagt, hey, kannst du mir helfen? Oder jemand, den er kennt, sondern er macht sich auf und geht zu dem Paulus oder Saulus, der da ist, den er ja kennt, von dem er weiß, dass der dieses Potenzial besitzt. Und er weiß, dass er dafür berufen ist, dass Paulus dazu berufen ist, die Heidenchristen das Evangelium zu bringen. Und er hat diesen Mut, das zu tun. Er holt also Paulus zu sich und sagt ihm, hey, komm und hilf mir, Gemeinde zu bauen. Er zeigt ihm, wie das funktioniert, wie man die Gemeinde noch größer werden lässt. Und Paulus darf lernen von Barnabas. Und ich meine, Barnabas muss Paulus kennen, die kannten sich vorher schon und haben wahrscheinlich auch schon, vielleicht auch schon ein bisschen was zusammen gemacht. Aber er hat das gesehen, das Herz von Paulus, und macht sich deswegen extra nochmal auf den Weg, um ihn in diese Gemeinde, die sowieso schon so groß ist, jemand zu haben, der darin noch mehr investiert. Ich habe mein Thema heute Dreisam auf dem Zweirad genannt. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Tandem. Wer von euch ist denn schon mal auf so einem Ding gefahren? Oh, doch einige. Ich weiß nicht, wie es euch erging. Ich fand es wirklich am Anfang sehr kompliziert. Viele nicken. Ich habe es mit meinem Mann probiert. Ich werde es nie wieder mit ihm machen. Wir haben gemerkt, es passt noch nicht so richtig. Also man muss sich ziemlich aufeinander einstellen. Es ist wackelig. Es sieht so einfach aus. Wenn man fährt, dann geht's. Aber es gibt so seine Tücken. Ich finde, Tandemfahren ist ein großartiges Bild für Mentoring. Also man fährt gemeinsam los, es sitzen zwei Menschen auf einem Fahrrad. Man hat eine gemeinsame Richtung, man tritt gemeinsam, man ist im gleichen Rhythmus, wenn man es schafft. Aber das ist das Ziel, man im gleichen Rhythmus tritt. Man muss sich aufeinander einstellen. Man macht zusammen Pausen. Man guckt sich zusammen um, man ist einfach miteinander unterwegs. Nochmal mehr, wenn man auf einem Fahrrad sitzt. Und Barnabas holt sich Paulus mit aufs Tandem. Ich stelle mir sowas immer sehr gerne vor, wie sie dann da beide drauf sitzen und losfahren. Und sie haben ein Ziel. Sie haben das Ziel, das Evangelium zu predigen. Und Barnabas merkt ja, dass er das nicht alleine kann und auf dem Tandem braucht er jemand. Und da holt er sich dann Paulus dazu. Und es ist das Prinzip von Mentoring, dass es eine erfahrene Person gibt. In diesem Falle ist es Barnabas, der sich jemand holt und ihn anleitet und sagt, hey, pass auf, ich habe hier eine Riesengemeinde, du kannst von mir lernen und mit mir unterwegs sein. Er sieht Paulus und unterstützt ihn darin und zeigt ihm, was er machen kann. Und bei Mentoring ist es so, es ist ein Ansatz, um den anderen zu fördern, ihn in seinen Stärken noch weiterzubringen. Also zu sehen, und er hat es, glaube ich, gesehen, Barnabas hat gesehen, dass in Paulus noch mehr steckt und hat ihm jetzt die Möglichkeit gegeben, hey, hier ist die Gemeinde, probier dich aus. Ich bin dabei und ich unterstütze dich. Er hat versucht, ihm seinen Rhythmus beizubringen, wie er Gemeinde leitet. Die einfachsten Dinge, die man ja erstmal lernen muss. Wie gehe ich mit Menschen um? Wie stehe ich vorne? Wie erzähle ich vom Evangelium, ohne dass die Leute mich sofort töten wollen? War vielleicht auch mit dabei, wobei nicht so viel, aber zu schauen, er hat ihm auch beigebracht, was es bedeutet, eine Kollekte einzusammeln. Das Prinzip von Kollekte hat er, denke ich, von Barnabas gelernt. Er hat es auf jeden Fall nachher in seinen anderen Gemeinden, also Paulus, in seinen anderen Gemeinden übernommen und weitergemacht. Die beiden sind unterwegs. Aber, wie es in meinem Titel ja schon heißt, ich habe geschrieben, dreisam auf dem Zweirad. Für alle Deutschlehrer, es tut mir leid, das ist so eine eigene Wortschöpfung von mir. Aber die beiden sind nicht zu zweit auf diesem Fahrrad unterwegs. Wir sehen das in der Apostelgeschichte 13 sehr deutlich. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man die beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf, und ließ sie ziehen. Also die beiden gehen los und wissen, der Geist Gottes ist dabei. Also sie fahren nicht nur zu zweit, sondern sie fahren zu dritt. Für mich ist das immer so ein Bild, dass Jesus vorne da auf dem Lenkrad sitzt von dem Tandem und sagt, so Jungs, in diese Richtung geht's und da fahren wir jetzt hin. Und das Schöne ist, in meinem Bild, wenn Jesus vorne auf diesem Lenkrad sitzt, dass beide immer diesen Blick auch auf Jesus haben. Sie schauen auf Jesus und sind mit Jesus unterwegs. Und beides ist, das ist auch deren Ziel von beiden. Sie wollen eine Beziehung zu Jesus haben. Aber sie wollen auch, und das weiter, sie wollen in dieser Beziehung wachsen. Sie wollen irgendwo hinkommen. Und wir setzen uns nicht aufs Fahrrad und auch nicht aufs Tandem, um einfach stehen zu bleiben. Sondern wir setzen uns darauf, um vorwärts zu kommen. Und sie wollen vorwärts. Sie wollen vorwärts mit Jesus. Sie hören auf das Reden Gottes. Und auch das haben sie, glaube ich, voneinander gelernt. Paulus hat gelernt, was es bedeutet, auf das Reden Gottes zu hören, und auch Barnabas. Und vielleicht hat Barnabas das auch Paulus ein bisschen beigebracht. Genau, die beiden gehen dann los auf die Missionsreise. Und ich werde euch jetzt nicht alles von dieser Missionsreise erzählen, weil wir haben jetzt ja nicht so viel Zeit. Aber ich werde mal so ein paar Sachen rauspicken. Was ich interessant fand, ist, dass Lukas, der die Apostelgeschichte verfasst hat, am Anfang relativ oft Barnabas an erster Stelle erwähnt. Das bedeutet auch, dass die Stellung von Barnabas gar nicht so gering war. Obwohl er kein Apostel war, war er anscheinend ein Mann Gottes, der erwähnenswert war und der vor Paulus erwähnt wurde. Das änderte sich dann irgendwann, als die auf einen Magier treffen und Paulus vom Heiligen Geist besitzt redet. Und dann ändert sich das, die Sichtweise, und Paulus bekommt Ansehen. Und Lukas erwähnt ab da Paulus immer als erstes und Barnabas als zweites. Wir sehen das auch in der Apostelgeschichte 13. Da sind sie in der Gemeinde und Paulus steht auf. Und da stand Paulus auf mit einer Handbewegung um Aufmerksamkeit und begann, ihr Israeliten und ihr anderen, die ihr an Gott Israels glaubt, hört mich an. Und es ist so, dass die beiden, ja Barnabas und auch Paulus, zusammen in dieser Gemeinde sind. Und Barnabas war der Ältere, er war bekannt in Antiochia, er kannte die Leute. Aber Paulus steht auf und sagt, hey, hört mir zu. Und Barnabas sagt nicht so, Junge, bleib mal sitzen, du bist ja noch ein bisschen jünger, du hast hier nichts zu sagen. Sondern er nimmt sich anscheinend zurück und gibt ihm den Raum. Es fängt also an, dass Barnabas vom Mentor, der ihm alles beibringt, sich zurücktritt und sagt so, jetzt, Paulus, bist du derjenige, der anfängt zu schauen. Vielleicht sitzt du jetzt mal vorne auf dem Tandem und überlegst, wo es weitergeht. Er ist also demütig, Barnabas ist demütig und gibt Paulus den Raum. Ich denke auch, dass Barnabas das nicht immer leicht gefallen ist. Also man hört da noch nicht so viel von, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es für Barnabas vielleicht auch nicht immer einfach war, Paulus da den Vortritt zu lassen. Aber er macht es. Und ich glaube, das kann er, weil er eine großartige Beziehung zu Gott hat. Barnabas weiß, dass das, was er kann und was in ihm steckt, von Gott kommt. Und auch das, was in Paulus steckt. Und die Beziehung ändert sich und sie kommen auf einmal auf Augenhöhe. Es ist nicht nur ein Barnabas und Paulus im Anhang, sondern es ist ein Zweiergespann, was miteinander unterwegs ist. Und das finde ich großartig zu sehen, wie der Mentor sich selber zurücknehmen kann und seinem Menti, also in dem Falle Paulus, die Bühne gibt. Aber in dieser Geschichte ist nicht alles rosarot, denn es wird auch mal sehr holprig. Also auch beim Tandemfahren oder Fahrradfahren kennt ihr das. Die Wege sind ja nicht immer die besten. Also kann es auch da schwierig werden. Und davon möchte ich noch von einer Geschichte erzählen, die es da gab, und zwar in der Apostelgeschichte 15. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und die Geschwister in all den Städten besuchen, in denen wir die Botschaft des Herrn verkündet haben. Wir müssen doch sehen, wie es ihnen geht. Barnabas war damit einverstanden. Nur wollte er auch Johannes mitnehmen. Johannes mit dem Beinamen Markus. Doch Paulus hielt es nicht für angebracht, jemand mitzunehmen, der sie auf der vorherigen Reise in Pamphylien im Stich gelassen hatte, statt mit ihnen weiterzuziehen und den Auftrag zu erfüllen, den Gott ihnen gegeben hatte. Darüber kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung, dass sich die beiden trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und bestieg ein Schiff nach Zypern, das nach Zypern fuhr. Paulus seinerseits wählte sich Silas zum Begleiter. Und nachdem ihn die Christen von Antiochia dem Herrn und seiner Gnade anvertraut hatten, machte er sich auf die Reise. Er zog nach Syrien und Zilizien und überall stärkte er die Gemeinden im Glauben. Das ist jetzt nicht mehr so schön. Also man bekommt mit, die beiden haben sich gestritten. Johannes Markus ist der Grund, der Streitpunkt. Johannes Markus ist ein Verwandter von Barnabas. Das hat man, also kann man rauslesen. Und für Paulus ist das ein No-Go. Er sagt, das geht nicht, ich kann nicht jemand mitnehmen, der eigentlich den Auftrag des Herrn nicht erfüllen will, weil er ja abgesprungen ist. Aber in diesem Moment kommt Barnabas wieder und sagt, hey Paulus, ich sehe in Johannes Markus etwas, was du nicht sehen kannst. Und ich halte an ihm fest. Und ich möchte in ihn investieren. Und Paulus sagt, damit kann ich nicht mitgehen, also müssen wir uns anscheinend trennen. Und so trennen sie sich, was ich auch ein bisschen unbefriedigend finde, weil man nicht so genau weiß, warum haben sie es nicht hingekriegt, warum haben sie keinen Konfliktlöser gehabt. Es ist jetzt einfach so, sie streiten sich und es geht auseinander. Und es ist so, dass wir diese Momente haben, wenn wir miteinander unterwegs sind. Auf dem Tandem oder beim Fahrradfahren früher, wisst ihr alle, dass die schwierigsten Momente beim Fahrradfahren sind die, wenn wir losfahren. Da braucht man immer meistens Schwung, wenn man es lernt. Und wenn man bremsen soll, fragt man sich immer mit den Händen, mit den Füßen, mit dem Gesicht. Irgendwas muss ich bremsen. Und das ist auch in diesem Falle so, dass das anscheinend ein schwieriger Moment war, bei dieser Beziehung von den beiden das Ende zu finden. Das ist in diesem Falle, finde ich jetzt nicht ganz glücklich, das Ende, aber es ist etwas, was Frucht bringt. Und das finde ich wiederum sehr interessant, weil Barnabas und Johannes Markus gehen fahren nach Zypern und machen da ihr Ding. Und Paulus sucht sich Silas und fängt damit eine neue Reise an und wird Multiplikator. Er findet dann noch Timotheus und er wird selber Mentor. Paulus kommt also vom Menti, also vom Lehrling, wird zum Meister. Einfach dadurch, dass Barnabas ihn freigesetzt hat, ihn losgelassen hat. Oder in diesem Falle ist es der Streit, der sie auseinandergebracht hat. Aber warum ich mit Sicherheit sagen kann, dass Barnabas auch ein bisschen, was heißt Recht hatte, aber ein gutes Auge hatte für Johannes Markus, sehen wir im zweiten Timotheusbrief. Also von Barnabas hört man dann nachher nichts mehr in der Apostelgeschichte, was ich sehr schade finde. Aber man hört noch was von Johannes Markus. Und zwar im 2. Timotheus 4, Vers 11. Lukas ist der Einzige, der noch bei mir ist. Bring, wenn du kommst, Markus mit. Er wäre bei mir, bei dem Dienst, den ich hier zu erfüllen habe, eine große Hilfe. Also Paulus ist gerade im Gefängnis. Und wen will er sehen? Johannes Markus. Und man fragt sich, what? Also, ich frage mich das. Wieso? Und das finde ich, ich bin fasziniert von Barnabas, was er für eine Beziehung zu Gott hatte, wo Gott ihm offenbart hat, hey, in Johannes Markus steckt was. Das weiß anscheinend nur du. Und Paulus sieht es jetzt im Endeffekt am Ende auch und sagt, hol mir den her, weil der hat Talent, den kann ich fördern. Man weiß leider nicht, ob Barnabas und Paulus sich wieder vertragen haben oder was auch immer. Aber anscheinend hatte Paulus Johannes Markus immer wieder im Blick, sonst hätte er ihn nicht zu sich gerufen. Und wir finden dieses ganze Prinzip von diesem gegenseitigen Lernen ganz, ganz viel in der Bibel. Also die Jünger und Jesus waren unterwegs, sie haben voneinander gelernt, sie haben Leben geteilt, sie haben den Alltag geteilt und sie haben wirklich sind miteinander unterwegs gewesen. Und ich liebe dieses Prinzip, miteinander unterwegs zu sein. Und ich mag das, von älteren Leuten zu lernen und ich mag das, von jüngeren Leuten zu lernen. Ich selber habe auch Mentees, die ich begleite, jüngere Frauen. Und es bringt mir unheimlich Spaß zu sehen, was in ihnen steckt. Und ich hätte gern irgendwann diesen Blick von Barnabas, zu sehen, was in anderen steckt und das weiter zu fördern. Manchmal darf ich schon so weit gucken und ich habe einen Mentee, die ich schon sehr, sehr lange begleite und die jetzt mit mir in der Jugendarbeit arbeitet und auch Theologie studiert. Und es ist großartig zu sehen, was sie kann und was sie jetzt selbstständig macht und wo ich sagen kann, ich steige gerne einen Schritt zurück, weil das ist deine Bühne und nicht mehr meine. Und meine Frage an euch ist, wer hat in euch investiert? Wer hat in euch was gesehen, was andere nicht gesehen haben? Oder in wen seht ihr etwas, was andere nicht sehen? In wen seht ihr das, was man fördern kann? Ich selber habe als Jugendliche einen Jugendleiter gehabt, der in mir auch was gesehen hat. Wir waren mal auf einer Freizeit und ich war da als Sängerin mit. Und nach dieser Freizeit hat der Jugendleiter zu mir gesagt, also Fabi, ich nehme dich total gerne wieder mit, aber nicht mehr im Musikteam. Ich war so, okay. Ich war 16 oder so, 15. Es war jetzt nicht das Schönste, was man hören möchte. Aber, also es war blöd, also so wirklich. Aber er hat mir eine andere Aufgabe gegeben. Er hat mir die Aufgabe gegeben, Kleingruppen zu leiten. Und hat mir ganz viele Möglichkeiten gegeben, Menschen anzuleiten und zu lehren. Und das ist das, was mir heute super viel Spaß bringt und wo Gott mich begabt hat. Und er hat es gesehen und ich dachte, ja, Bühne, das ist meins. Und wenn man an Bühne denkt, dachte ich als 15-jährige naive Fabi, ist es auf jeden Fall Musik. Die andere Seite konnte ich noch nicht denken, aber er konnte es denken. Und ich bin ihm unendlich dankbar dafür, dass er so viel Zeit und Kraft in mich investiert hat. Und ich war, glaube ich, als Teenager nicht so ein entspannter Teenager. Aber er hat was in mir gesehen. Und es geht um diese 1-zu-1-Beziehung beim Mentoring. Sich auf jemand einzulassen, ihn zu fördern. Eine ältere Person, die einfach Lebenserfahrung hat, die sagt, hey, ich nehme dich mit, ich begleite dich und ich schaue, was Gott für uns beide vorhat. Und es braucht keine Ausbildung, es braucht einfach nur, und das habt ihr alle, Lebenserfahrung, mal in den Pedalen des anderen zu treten, mal zu hören, wie geht's denn der jüngeren Generation, mal zu hören, wie machen die Älteren das denn, wie schaffen die das denn, schon seit 50 Jahren mit Jesus unterwegs zu sein? Also großartig, das zu lernen, das ist das, was wir beim Mentoring immer im Fokus haben. Zusammen zu wachsen, geistlich vorwärts zu kommen. Und das wünsche ich euch, dass wir immer wieder zusammen und auch mir immer wieder zusammen kommen und schauen, wie wir solche Beziehungen zusammenbringen, wie wir zusammen wachsen, wie wir zusammen Jesus näher kommen, als Gemeinschaft, im Gottesdienst, im Hauskreis oder auch beim Mentoring. Amen.